BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Jo, hallo zusammen zu unserem Newscast von BI or Die, immer wieder zusammen mit Bark und in Person von Carsten Bange. Ich freue mich sehr. Guten Tag, Carsten.
Hallo, Andreas. Ich freue mich auch. Unser Q2-Update, würde ich sagen. News-Update.
Unser Q2-Update. Also längerer Zeitraum. Insofern sollten wir direkt durchstarten, aber wir sind wieder da. Ich freue mich sehr. Du hast einiges mitgebracht. Ich habe nämlich schon gesehen, unsere Hauptnews sind natürlich, was mich auch brennend interessiert, wie war die Big Data und AI World? Ich konnte leider nicht da sein, da Ferien bei uns hier in Hamburg waren und dann konnte ich nicht runterkommen. Wie war es? Was haben wir gelernt? Was war los, Carsten?
Ja, es war viel los. Das war wirklich erfreulich. Also das Event hat sich weiterentwickelt, haben sehr viel positives Feedback bekommen zum Programm, also so zu den Inhalten. Wir hatten 5 Bühnen wieder, wo parallel einiges geboten wurde. Waren auch alle sehr gut besucht, zum Teil sogar zu gut, dass sich Leute beschwert haben, dass sie zum Teil nicht mehr reingekommen sind oder nicht mehr zuhören konnten. Aber zeigt ja auch so ein bisschen, wie viel da eigentlich los war. Wir haben jetzt gerade gestern tatsächlich haben wir die finale Teilnehmer- oder Besucherzahl bekommen, 2100. Das ist natürlich echt super. In diesem Gesamtkonzept waren über 7000 Leute da in der Halle an 2 Tagen und davon eben 2100 bei der Big Data und der iWorld. Also insgesamt würde ich sagen, super Geschichte und zeigt nach wie vor, ja, irgendwo so persönliche Events sind nicht tot, sondern die Leute kommen scheinbar gerne, um sich da zu informieren, zu treffen, direkt sich was anzugucken. Also insofern war es aus unserer Sicht wirklich eine super Sache.
Okay, und was waren denn die Themen? Also was war denn so, sag ich mal, von der Big Data und AI World, was waren so die Hauptthemen, wo du sagst, Mensch, darum ging es? Also es heißt zwar noch immer Big Data, Big Data einer der Hauptthemen auf dem Event? Ich hoffe, ja, nur in anderer Form, unter anderem Namen.
Genau, also es gab zumindest sehr viele Datenmanagement-Themen. Das ist, glaube ich, sowieso klar. Und wir diskutieren tatsächlich jedes Jahr, ob Big Data überhaupt noch der richtige Begriff ist, ob das nicht völlig überholt ist. Und gibt da so 2 Argumente, das so zu lassen, wie es ist. Das eine ist natürlich jetzt eine eingeführte Veranstaltung, also eine Marke in dem Sinne. Das änderst du nicht so einfach. Das zweite ist, wenn du mal das beobachtest, so in der, ich sag mal, öffentlichen Diskussion, also wenn du jetzt mal allgemeine Medien dir anguckst oder ähnliches, ja, wird doch immer wieder von Big Data gesprochen. Ja, also wenn es irgendwo mal um große Datenmengen geht, taucht der Begriff doch wieder auf. Das heißt, ich glaube, sagen wir mal so, in so einer eher allgemeinen Kommunikation ist er durchaus noch vorhanden, während bei uns, sagen wir mal, in der Bubble, in der Spezialisten-Szene sozusagen, natürlich eher nicht mehr. Da gilt das ja, oder ist es ja eher ein Begriff für eine, ich würde sagen, fast schon abgeschlossene Periode im Datenmanagement. Aber deshalb haben wir erstmal beschlossen, wir lassen den Namen so. Wird sicherlich irgendwann mal geändert, denke ich mal. Aber jetzt mal Big Data. Ja, die Herausforderungen im Datenmanagement sind ja letztendlich sehr fundamental und auch das, was viele umtreibt. Und natürlich war generative KI ein großes Thema, weil jetzt kommen wir in so eine Phase, wo auch viele Unternehmen was zeigen können, wo sie auch erste Umsetzungen haben. Aber alle berichten letztendlich, ja klar, wir kommen immer wieder zurück auf die Datenthemen. Kommen wir zurück auf das Gleiche, dass wir uns um die Daten kümmern müssen, sonst bringt jede AI auch wieder nichts. Das heißt, Daten natürlich sehr, sehr viel. Und auch nicht überraschend, aber auch sehr viel so im ganzen Kontext von Data Governance. Also immer wieder diese organisatorischen Fragen, wie organisiere ich es denn? Data Mesh war natürlich ein Thema. Das ist ja letztendlich die Dezentralisierungsdebatte. Datenprodukte hatte ich die Abschlusskeynote zugehalten. War auch sehr gut besucht, dafür, dass so, weißt du, letzte Vortrag am 2. Tag von so einem Event, da ist normal nicht mehr viel los. Da waren wirklich noch viele da geblieben, haben sich das angehört. Also es zeigt auch das Interesse für das Thema. Also insofern Big Data unter einem etwas allgemeineren Verständnis durchaus sehr, sehr relevant.
Ja gut, na, also würdet ihr es Data und AI World nennen, würde ich gar nicht fragen, ne? Ist das Spannende. Aber so viel dazu. Okay, das bedeutet eine da, jetzt natürlich auch klar, was waren die AI-Themen? Ich finde, das kann man natürlich herrlich hervorragend so aufsplitten, weil mich interessiert, gerade Gen AI, ne, ist ja das dominierende Thema momentan im Markt. Wie wart ihr da aufgestellt? Was hast du erfahren? Wo waren denn für dich überraschende Ergebnisse, wo du sagst, oh, das geht wirklich so schnell, wie die Medien schreiben?
Naja, die Eigentlich ist das umgekehrt, ne? Also eigentlich würde ich sagen, es geht eben nicht so schnell, wie viele das gerne hätten. Wir sehen jetzt erste Umsetzungen unternehmen, aber wir sehen jetzt auch immer klarer, dass es eben nicht so schnell geht. Ja, dass also da wie immer die organisatorischen Hürden, die Veränderung in der Organisation von Prozessen, wo ich dann wirklich automatisiere, wo ich Dinge einbaue sozusagen oder auch mal wirklich verändere, dass die halt doch länger dauern, als man möchte. Also wir haben eigentlich so ein Gap zwischen den technologischen Möglichkeiten und der organisatorischen Umsetzung. Und mein Eindruck ist, dass der nach wie vor relativ hoch ist. Und gerade bei dem Thema, wo es halt doch, sag mal, technisch beeindruckende Fortschritte gibt, aber wo es dann doch in der organisatorischen Umsetzung einfach dauert, ne? Also ich glaube, wir haben jetzt so die Stadium erreicht, viele einfache Dinge gehen jetzt. Also gerade in den Kernbereichen, wo wir eben sind bei mal Texterstellung, Bilderkennung für Marketing, dann so diese, ich nenne es mal Personal Productivity, ja, also sich mal vielleicht einen Text vorformulieren zu lassen, eine Summary machen zu lassen oder ähnliche Dinge. Ich glaube, das haben jetzt viele im Einsatz und nutzen es auch. Aber jetzt die nächsten Schritte, also wirklich Prozesse komplett zu automatisieren, größere Prozessschritte oder Geschäftsprozesse damit komplett zu verändern, das dauert halt dann doch ein bisschen länger. Also insofern, glaube ich, haben wir diese zwiegespaltene Dinge, weil man konnte spannende Dinge sehen, wo also auch Sachen funktionieren und gemacht werden. Aber man sieht auch, die großen Würfe, die dauern einfach ein bisschen länger. Und jetzt in unserem Spezialthema natürlich Data und Analytics ist ja schon so, dass wir nach wie vor mit größeren Hürden da zu kämpfen haben. Das heißt also, so dieser Kernbereich der Datenanalyse ist natürlich mit so halluzinierenden Systemen schwer zu verändern in dem Sinne momentan. Das heißt, was wir gesehen haben, wo es auch wirklich interessante Prototypen oder auch erste Software-Releases gibt, ist natürlich vor allem jetzt am User-Interface. Das heißt also, wo jetzt eben dann natürlich sprachiger Input und Output geht und auch jetzt gezeigt wird, wo auch schon Dinge erklärt werden, die in Tabellen vielleicht unübersichtlich versteckt sind von dem Werkzeug. Oder es geht um die Erklärung des Werkzeugs selbst, ja, also quasi dieser Co-Pilot im Sinne von, naja, ich möchte hier was machen, erklär mir doch mal, wie das überhaupt geht. Also eigentlich mehr eine verbesserte Hilfefunktion. Das ist das, was wir jetzt schon haben oder von vielen Anbietern in diesem Jahr bekommen werden, so als ersten Schritt. Und du hast mich auch überraschend Dingen gefragt. Ich glaube, die spannenden Dinge, die wir sehen werden, wo es auch erste interessante Dinge gibt, sind auch im Datenmanagement. Also wenn du mal überlegst, wo jetzt so ein Mapping gemacht werden muss von Feldern in Quellsystemen zu Zielsystemen oder beim Thema Modellaufbau, Modellbildung. Ja? Und das finde ich extrem spannend, weil es auch noch so ein bisschen unter dem Radar ist. Ne? Viele sehen natürlich das, was man so immer sehen kann in den Werkzeugen, in den End-User-Tools. Aber ich glaube, dass wir auch sehr viel spannende Sachen sehen werden im Datenmanagement, also quasi so im Daten, im Maschinenraum, was man nicht so sieht als Anwender, aber wo eben auch sehr, sehr viel Arbeit liegt, die eben auch teilweise jetzt automatisiert werden kann.
Ja, ich stand bei Beteligent auf der Bühne. Die hatten ihre World of Data und dort wurde ich gefragt, das war so eine Thesenarena, cooles Format, kann ich nur empfehlen. Da wurde ich gefragt nach dem Motto, solle man denn organisatorisch AI einfach ausprobieren oder sinngemäß sollte man Konzepte sich machen? Also wo ist da so der Grat, an dem man mal so gucken kann, was funktioniert? Und musste man sich einordnen auf der ich stimme zu, ich stimme nicht zu Linie und das habe ich einmal rechts gemacht, einmal links rum. Ich habe also beide Seiten verargumentiert, wie das ein guter Berater so macht. War eher wie so ein Debattierclub, aber es war ein aufregendes Format. Da würde mich aber deine Meinung interessieren. Also wie konzeptig, wie strategisch sollte ich unterwegs sein bei egal welchem Themen? Also was gebe ich mir so als sage ich mal, strategische Ausrichtung? Oder soll ich wirklich sagen, wir machen es à la Excel, probiert alle mal aus im Data Analytics-Umfeld und dann verselbstständigt das und keiner will es nachher wieder einfangen? Was ist so deine Empfehlung momentan? Was meinst du? Wo ist so der Sweet Spot, wo Unternehmen sich ein bisschen dran orientieren können?
Also ich glaube, bei so, sag mal, disruptiven oder auch sehr neuen Dingen würde ich erstmal anfangen mit einfach machen. Also wirklich gucken, ausprobieren, da würde ich mit loslegen, weil ich glaube, dass sehr viel Wert daran liegt, erstmal überhaupt zu verstehen, was man da überhaupt machen kann. Um mal ein paar Beispiele zu sehen, statt das erst zu verkopfen und erst eine Riesenstrategie zu machen. Und also das wäre mein Ansatz bei dem Thema. Natürlich sollte man das dann irgendwann einfangen, ja, und viele machen es dann eigentlich einerseits über die Use Cases, dass man eben gerade durch Ausprobieren auch eine bessere Sicherheit bekommt, was denn wohl funktionieren kann, wo man überhaupt ansetzen kann, etc. Und dann habe ich natürlich das Governance-Thema. Und da, sag mal, ist jetzt schon der EU AI Act natürlich auch mit im Spiel bei den größeren Unternehmen. Ja, und der wird das hier gleich mit einfangen. Und da, sag mal, die ersten Schritte für viele sind ja zum Beispiel eine Inventur zu machen. Also zu gucken, was habe ich überhaupt für AI-Applikationen etc. Und dann muss ich natürlich die Gen AI-Dinge gleich mitnehmen. Und dann habe ich eigentlich gleich so ein Governance-Thema, wo ich sowieso dahinterher muss, was da passiert. Aber ich glaube, bei so disruptiven Themen, ich würde anfangen mit erstmal machen.
Ja gut, also ich habe das auch, wir haben den Vorteil, dass wir so eine kleine Firma sind. Wir werden auch, könnt ihr ja gerne, abonniert einfach BI or Die, wir werden auch über Copilot und Microsoft Power BI hier mit unserer Nerd-Truppe zusammen, dem Markus Wegener, werden wir mal vorstellen, wie wir das so täglich nutzen. Also ich sag mal so, wie mache ich schnell mir Beispiel Datenmodelle für Schulung? Das funktioniert nämlich extrem gut beispielsweise. Wie kann die KI mir bei der Analyse helfen? Explorative Analyse. Wie gut sind die Vorschläge? Was haben wir selber geschafft? Das machen wir dann einmal, ich als alter Hase aus der Sicht der Fachabteilung vielleicht und dann einmal aus der Techie-Sicht, was ist möglich? Macht das mit mir der Markus Wegener zusammen. Wenn ihr Bock habt, gerne guckt einfach mal rein. Wir suchen gerade einen Termin, aber da sind wir auch so, wir haben uns gedacht, Mensch, dieses einfach mal machen. Ist ja für einige Unternehmen schwierig und dann tanzen wir das hier halt mal ein bisschen vor in unseren Social-Media-Kanälen, damit man so ein bisschen Gefühl davon kriegt, was ist realistisch und was könnte ein Case sein. Also ich finde, wir sind in einer spannenden Zeit, Carsten, also man merkt den Umbruch doch. Meinst du, wir sind jetzt gerade in so einem typischen Hype oder ist, also klar, sind wir nach dem Hype, die Frage brauche ich beantworten, aber wie nachhaltig ist das? Also wird BI or Die demnächst AI or Die heißen?
Das ist die gleiche Antwort wahrscheinlich wie bei der Big Data World. Ja. Du hast die gleichen Überlegungen, ob du es nicht lieber lässt, weil es eingeführt ist. Ja, also ich glaube, dass es eine große Veränderung ist. Und wie gerade schon geschildert, haben jetzt auch die Ersten schon ihre ersten Enttäuschungserlebnisse, dass eben dann letztendlich dann an einigen Stellen doch nicht so toll funktioniert und eben auch nicht für alle Anwendungen wirklich auch operativ dann umgesetzt werden kann. Also die Operationalisierung ist hier wieder auch ein Riesenthema. Deshalb glaube ich, sind wir schon so auf dem Weg zu den ersten Enttäuschungen und ob das dann so tief fällt, ja, dass irgendwann in einem halben oder in einem Jahr alle sagen, ja, das war ja alles eine riesen heiße Luft und das ist ja gar nichts dahinter, das weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele das doch einigermaßen realistisch beurteilen, dass sie jetzt sehen, ah, okay, wir haben jetzt ein besseres Verständnis gewonnen, es ist doch alles nicht so toll, wie man eigentlich dachte, aber wir erkennen auch eben die interessanten Anwendungsfelder und wir erkennen auch, das dauert ein bisschen, bis wir die wirklich gut umsetzen können. Und insofern, klar, wird es ein bisschen davon geben, aber mein aktueller Eindruck ist zumindest, viele, mit denen ich spreche, haben da doch irgendwie einen recht realistischen Blick drauf, finde ich.
Gut, realistischer Blick, ne? Man merkt, ich bin der Meister der Überleitung. Bark Finance Events habt ihr auch gemacht. Es ist ja nicht nur Big Data und der AI World, auch wenn es so groß ist und über 2000 Leute kommt, aber es gibt ja noch die kleineren Spezialisten-Events, wenn ich das vergleiche zu einer Big Data und der AI World. Was sagst du, wie liefen die denn so? Also was sind da die Quintessenz? Was betreibt Finance? Weil das ist ja auch immer noch einer unserer Hauptzielgruppen, wenn wir über Data und Analytics sprechen.
Absolut. Also wir hatten drei Events parallel. Das Speziellste war sicherlich das Thema Konzernkonsolidierung. Da ging es bei allen drei Events, die wir gemacht haben, ging es um den Werkzeugvergleich. Also es ging um die Frage, was können die Softwarelösungen aktuell umsetzen. Im Konsolidierungsbereich haben wir sehr stark dieses Thema Richtung Plattformen, das heißt also weg von der reinen Konsolidierung. Wir haben übrigens zum Stichwort Studie des Monats, wir haben auch unsere Scores in dem CPM-Umfeld gerade veröffentlicht. Und das passte natürlich genau zusammen, beziehungsweise war natürlich kein Zufall, dass jetzt auch der Research quasi dazu kommt. Und in diesem Segment, was wir nennen Financial Performance Management, wo eben Konsolidierung eine große Rolle spielt, da ist das eigentlich das Hauptthema. Das heißt also, die Erweiterung der Plattform, natürlich spielt Planung und Reporting eine Rolle und wird auch eher verstärkt, aber es kommt halt immer mehr dazu. Beispiel Risikomanagement, Beispiel Disclosure Management, also so die letzte Meile zum Bericht und zur Veröffentlichung, XBRL, Steuern teilweise, und auch Risikomanagement. Das heißt also, die Aufgaben, die diese Plattformen im Finanzbereich spielen, werden eigentlich immer breiter und das ist natürlich super spannend. Zweite Event war zum Thema Unternehmensplanung und Forecasting. Auch dazu haben wir einen neuen Score veröffentlicht, Integrated Planning and Analytics. Das große Thema nach wie vor bei den Planungsplattformen ist letztendlich diese Integration von Finanzplanung und operativer Planung. Und viele kommen ja aus dem Finanzplanungsumfeld und sehen aber, dass natürlich viele spannende Anwendungsfelder sind in der Personalplanung, in der Marketingplanung, Vertrieb. Und dann vielleicht sogar Logistik oder so Operations-Themen, die vom Anspruch her häufig nochmal ganz anders sind. Ja, also viel mehr Detaildaten zum Beispiel, vielleicht auch viel mehr analytische Komplexität, wenn ich sogar optimieren möchte oder Ähnliches. Und das stellt so Software dann vor Herausforderungen, könnte man auf der einen Seite sagen, auf der anderen Seite natürlich interessante Weiterentwicklungen. Und ich fand, das war eigentlich so eins der Themen. Nach wie vor aber auch das ganze Thema automatisierte oder teilautomatisierte Forecasts über, nennen wir es mal KI-Methoden. Und zwar interessanterweise eben nicht Gen-AI, sondern nach wie vor die klassischen. Denn wenn es um Zahlenvorhersage geht, sind die nach wie vor hochrelevant, weil genau da tue ich mich halt schwer mit halluzinierenden Systemen. Das heißt also, da geht es eigentlich jetzt um die Kombination von traditionellen und Gen-AI-Methoden und sehen da eben die ersten Ansätze. Also das glaube ich auch super spannend. Und das dritte war auch sehr gut besucht, natürlich ESG-Reporting. Ist auch eines der heißen Themen gerade. Es ist eben im Finanzbereich angekommen. Wir haben gerade auch einen neuen Survey dazu gemacht, einen ESG-Survey. Und sagen wir so, roundabout ein Drittel der Teilnehmer haben gesagt, das ist eben jetzt im Finanzbereich, Tendenz aber wachsend. Und da sehen wir natürlich dann auch interessante Herausforderungen. Auch die Frage, wie spielt das dann zusammen? Und sind natürlich da dann relativ früh in Stadien. Aber es tut sich viel, auch auf dem Softwaremarkt. Ja, unglaublich viele Anbieter, Spezialisten und natürlich wird da auch bald eine Konsolidierung eintreten, weil eigentlich so viele Anbieter braucht der Markt wahrscheinlich dann doch nicht im Ende. Und gleichzeitig drücken jetzt auch die etablierten Anbieter rein, zum einen eigentlich alle CPM-Anbieter, die mehr so aus dem Planungsumfeld kommen, die ergänzen das sozusagen. Und dann war noch die SAP aus meiner Sicht ziemlich interessant, die ja so ein Green Ledger-Konzept fahren. Das heißt also, dieses Thema Carbon-Buchhaltung, Carbon-Accounting mit ins ERP zu nehmen. Also da, wo auch sowieso quasi meine operativen Daten für die Lieferscheine, für die Rechnungen, ja, für die Materialverfolgung und Ähnliches sowieso operativ quasi verbucht wird, da Kohlen, also CO2 mit zu verbuchen, finde ich auch super interessant. Für vieles im ESG-Reporting dann vielleicht eher eine Datenquelle oder auch die Möglichkeit, das natürlich einfacher aus dem ERP-System direkt zu bekommen. Aber was man eben natürlich sieht, ist gerade im ESG-Bereich, ist auch da wieder eine der Hauptherausforderungen, das ganze Thema Datenintegration, also Datenmanagement dafür. Und das rückt auch immer stärker mit nach vorne. Das bisher hat man sehr viel natürlich über das Reports und Standards und kann ich das vordenken etc. gesehen. Und jetzt geht es auch immer mehr in die Richtung, naja, okay, aber wo kommen denn eigentlich die Daten her? Das sind ganz neue Quellen, verschiedene Quellen, komische Datenformate. Also wieder interessante Themen auch im Datenmanagement.
Ja, okay, also du hast gesagt, ne, es geht um Scores. So, wer ist denn jetzt der große Gewinner hier?
Wir haben ja die Scores sind ja nach dem klassischen Modell quasi der Zweidimensionalität aufgebaut, was immer gefährlich ist in der Reduktion der Aussage. Aber gut, es ist halt auch der Vorteil der Einfachheit. Wir haben die eine Seite ist sozusagen, wie der Anbieter sich verhält und wie wir ihn bewerten. Auf der anderen Seite ist es eben das Werkzeug an sich. Und das heißt, dadurch geben wir auch den Anbietern eine Chance, die letztendlich vielleicht nicht so groß sind oder nicht so finanzkräftig oder global aufgestellt, aber ein gutes Werkzeug haben. Und insofern ist die Frage gar nicht einfach zu beantworten, sondern es gibt eben in diesen zwei Dimensionen einfach unterschiedliche Ausprägungsformen. Es gibt die großen Staaten und dann gibt es eben die vielleicht auch etwas kleineren, aber vielleicht auch ein besseres Werkzeug haben. Deshalb ist es letztendlich eigentlich eine Gruppe von Gewinnern. Und das wäre jetzt zu viel, hier jetzt Einzelnen zu nennen, beziehungsweise ich würde garantiert ein paar vergessen. Deshalb wäre meine Idee, schaut doch einfach mal rein in die zwei Scores, Planning Analytics und FPM. Und wir haben sie übrigens für einmal global und einmal als Dachversion, weil genau dieses Thema, wie präsent sind die eigentlich im Markt, wie viele Kunden können die gewinnen, wie viele Leute sind da etc., die ist bei vielen Anbietern im Dachmarkt ganz anders als global. weil wir nach wie vor ja auch hier lokal einen Softwaremarkt haben, der auch recht unterschiedlich sein kann zum globalen. Und da gibt es natürlich auch nochmal Player, die hier viel stärker sind als in einem weltweiten Kontext.
Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Glückwunsch, ein Jahr BARK in den USA. Magst du mir noch einen kurzen Einblick geben, wie läuft es, wie war der Schritt über den Teich, was kannst du jetzt so mitnehmen, was ist anders als hier in Deutschland oder in Europa?
Ja, danke erstmal. War natürlich für uns ein interessanter Schritt. Wir arbeiten natürlich mit amerikanischen Softwareanbietern, seit es BARK gibt, weil, wie du weißt, ja unsere Softwaremärkte hier zu 90-95% von amerikanischen Anbietern letztendlich dominiert werden. Also logischerweise arbeiten wir mit denen. Und ich selbst zum Beispiel und auch Kollegen und Kolleginnen waren natürlich auch oft dann vor Ort und haben jetzt dann letztendlich doch vor einem Jahr den Entschluss gefasst, lass uns doch mal vor Ort gehen und vor allem diese Nähe zu den Anbietern zu stärken, einfach früher mitzubekommen, was los ist. Und gibt halt dann doch gerade in neuen Segmenten, ich sag mal eins, Vektordatenbanken, ja, gibt es halt dann doch unglaublich viele neue Anbieter auch. Die sind aber häufig nur in den USA und auch erstmal nur lokal orientiert. Das heißt, die kommen gar nicht hierher nach Europa. Und das wäre eben ein super Beispiel, wie wir da früher dran sind an Entwicklung. So, wie läuft's? Wir sind natürlich in der Schwächephase, darf man nicht verleugnen. Das heißt, die Softwareanbieter, viele, gerade im Data Analytics-Bereich, sind doch sehr stark noch auf Sparkurs. Ja, gab große Entlassungen wieder kürzlich. Alteryx ist da öffentlich aufgefallen sozusagen. Also ist ja nicht so, dass es vielen Anbietern da extrem gut geht. Und dafür ist es wirklich gut gelaufen. Also wir haben auch schon erweitert, was ja auch ein Zeichen ist, dass wir da wirklich gut Fuß gefasst haben. Wir haben den Research-Teil von der Ackerson Group übernommen. Wayne Ackerson kennen ja hier auch viele. Der geht langsam Richtung Ruhestand und konzentriert sich jetzt vor allem auf sein Consulting-Business. Und das ist auch unser exklusiver Partner in den USA für das ganze Thema Anwenderberatung vor Ort. Weil das gar nicht momentan ist das, was wir aufbauen, sondern wir haben primär einen Research-Fokus. Haben dadurch weitere Kolleginnen und Kollegen bekommen können in den USA. Also das Team wächst. Und es macht richtig Spaß, weil es eben trotz der doch etwas schwierigen Marktumstände dann doch wirklich gut läuft, muss man sagen, und sich toll etabliert. Und natürlich jetzt für eine BARK hier auch nochmal ein echter Unterschied. Ne? Also das ganze Thema Internationalisierung wird dann nochmal anders. Wir haben bisher auch Kollegen in England und Frankreich und so weiter, aber mit USA wird es nochmal eine ganz andere Nummer. Also insofern auch eine spannende Transformation hier, wo du natürlich dir vorstellen kannst, ja, jetzt musst du alles intern auch auf Englisch machen und so weiter. Also da gibt es dann viele Details. Aber spannender Schritt. Und was mich auch gefreut hat, viele Gratulationen bekommen nach dem Motto, naja, im IT-Bereich geht ja eigentlich doch viel von USA hier nach Europa oder nach Deutschland. Und es ist ja auch ganz cool zu sehen, dass mal ein deutsches Unternehmen Richtung USA geht. Und wir kriegen auch gutes Feedback in den USA. Und zwar ist es diese Idee, ein wirklich globaler Analyst zu sein. Ja, du hast da die Lokalen, wie zum Beispiel vorher Ackerson, die halt sehr lokal eigentlich gewirkt haben. Und mal abgesehen jetzt von den ganz Großen, gibt es halt eigentlich keinen, der wirklich so global agiert. Zumindest mal global jetzt verstanden als Nordamerika und Europa. Ich weiß auch, es ist nicht die ganze Welt. Im Softwaremarkt haben wir damit aber schon eine relativ gute Abdeckung des weltweiten Umsatzes sozusagen oder des weltweiten Marktes. Und insofern unter der Perspektive vielleicht auch eine spannende Geschichte.
Ja, stark. Die soll ja auch nicht langweilig werden, ne? Also genau. Suchst du ja immer wieder neue Themen. Das sind ja immer wieder neue Dinge. Und ich glaube, das ist doch hier eine Geschichte, wo ich ja auch nur von Herzen gratulieren kann, was man ja auch immer wieder hört, weil diese Selbstverständlichkeit, dass es mal andersrum ist, gerade so, also hier eine Beratungsfirma beispielsweise auch hat, da gibt es ja viel, viel mehr als Marktanalysten, sag ich mal. Versucht das mal in den USA morgen Fuß zu fassen. Das ist eine Riesenhürde. Größeren Respekt kann ich jetzt an dieser Stelle auch nicht zollen. Dafür bin ich aber auch gar nicht da. Ich bin nämlich dafür da, um dich zu fragen, welche M&A-Use es gibt und Acquisition. Was ist passiert? Was ist los? Dafür bin ich in Wirklichkeit da.
Also in den letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, war ja nicht viel los. Und das war ja nach wie vor ein Zeichen dieser Marktschwäche tatsächlich. Ne? Also das, da sich nicht viel getan. Ich glaube, der Knoten ist so ein bisschen geplatzt. Also es hat sich jetzt wirklich im Q2 einiges getan. An den Investments ein paar rausgegriffen im CPM-Bereich Pigment nach wie vor. So der Shootingstar, finde ich, aus Frankreich, also auch eine europäische Geschichte, ist jetzt bei knapp 400 Millionen Invest insgesamt. Das ist schon wirklich ordentlich. Hat nochmal 145 Millionen bekommen im April. Dann die ganze GenAI-Story ist natürlich aus europäischer Perspektive auch spannend. Mit in Deutschland Aleph Alpha mit der größeren Investment. Mistral in Frankreich hat es nochmal nachgezogen sozusagen, hat nochmal 600 Millionen Euro bekommen. Und ganz frisch, gerade durch die Kanäle gegangen, C-Data. Kennt vielleicht nicht jeder, die machen so Konnektoren. Und vielleicht deshalb auch bekannt, weil sie Data Virtuality gekauft haben im April. Das ist eine eben Leipziger Datenvirtualisierungsfirma. Die haben also angefangen mit so Virtual Data Warehouses und sind jetzt eigentlich so in diesem Datenvirtualisierungsmarkt. Und C-Data eben als Datenintegrationsspezialist, insbesondere Connector-Anbieter, hat sich da eben verstärkt. Natürlich auch eine schöne Bestätigung hier für ein deutsches Unternehmen. Aber ist natürlich jetzt auch irgendwo in den USA verschwunden, ja, wie es halt so häufig passiert. Also da, aber wieder, sagen wir mal, signifikante Investments. C-Data hat 350 Millionen bekommen. Das ist jetzt für einen Connector-Anbieter, sage ich mal, wirklich massiv. Ne? Das heißt also, die können jetzt richtig agieren. Auf der Akquisitionsseite hat sich sehr viel getan. Da kann ich jetzt wirklich nur ein paar rausgreifen. Wenn man erstmal so die deutsche Perspektive aufsetzt, dann ist neben Data Virtuality auch Viehplaner gekauft worden. Die kommen aus Aachen. War letztendlich ein Software-Thema, was in einem Beratungshaus entstanden ist. Und die haben letztendlich Planung oder CPM für die Klick-Plattform gemacht. Ja, und da tut sich jetzt in diesem Markt ja immer mehr. Vor kurzem ist ja auch Wislip gekauft worden. Die haben ja quasi eine Visualisierungsbibliothek für Klick angeboten. Und Viehplaner ist auch an Insight Software gegangen, genauso wie Wislip. Also Insight Software positioniert sich da schon sehr, sehr stark. Haben ja auch PowerOn gekauft, also ein Planungstool für Power BI. Und sind jetzt sozusagen jetzt nicht nur mit eigenen Werkzeugen, wie zum Beispiel dem deutschen IDL als Konsolidierungstool oder Cubeware haben sie ja auch gekauft, sondern sind jetzt eben auch in diesem, ich nenne es mal Add-on oder Add-in-Markt für die BI-Plattformen sehr, sehr stark investiert. Und natürlich auch wieder hier ein schönes, schöne Bestätigung für eine Entwicklung hier in Deutschland. Wir durften da ein bisschen näher beteiligt sein bei dem ganzen Verkaufsprozess und muss sagen, wirklich tolles Team, tolle Software. Und in dem Sinne, ja, kann man da nur alles Gute wünschen, dass das eben in so einem großen Laden wie Insight Software dann entsprechend auch weitergemacht wird. Aber ich glaube schon, denn da, sag mal so, hat man natürlich jetzt tolle Assets, die man auch gut zusammenführen kann in diesem Add-on-Markt. Dann natürlich gibt's ja, inzwischen wird's ja immer, sag mal, epischer vom großen Wettstreit Databricks gegen Snowflake. Wird gerade in den USA ziemlich hoch gepusht, ja. Das sind also die beiden großen Plattformen und immer die Frage, wer gewinnt eigentlich. Das will ich gar nicht hier öffentlich beantworten, weil es man schon gar nicht weiß, aber beide haben zugekauft. Snowflake Reka AI, also sich im AI-Bereich verstärkt im Mai. Und interessanter Move auf jeden Fall von Databricks, die haben Tabula gekauft. Und die sind letztendlich, stecken hinter dem Iceberg-Format. Das ist ein Open-Table-Format. Alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben und irgendwo im Datenmanagement, in Datenarchitektur interessiert sind, dicke Empfehlung, sich das mal alles anzugucken, was da gerade passiert. Wir hatten eigentlich so diesen Wettkampf zwischen, oder was heißt Wettstreit, wir hatten eigentlich Delta Lakes oder eben Iceberg als offene Tabellenformate in so einer Lakehouse-Architektur. Databricks war bisher eigentlich der Verfechter von Delta und hat jetzt aber quasi das konkurrierende Format, die Gründer sozusagen davon, gekauft und auch angekündigt, dass sie in die Richtung da marschieren werden. Also zeigt sich auch, wer eigentlich jetzt hier das Rennen macht, also wahrscheinlich dann Iceberg. Microsoft sitzt mit Fabric auch auf Delta und hat, glaube ich, auch schon angekündigt, dass sie diese Bewegung mitmachen werden. Also da tut sich einiges und wir finden das halt interessant, weil es eben offene Tabellenformate sind, die wirklich was bewegen können oder die auch Veränderungen bringen, positiver Natur. Also da tut sich einiges in diesem doch jetzt immer stärker werdenden Wettstreit Snowflake versus Databricks. Ja, ansonsten ein paar weitere noch, vielleicht noch erwähnenswert, weil wir gerade viel über CPM gesprochen haben, das ganze Thema Anaplan und Fluence. Anaplan war ja so einer der großen Anbieter, die nur Planung angeboten haben. Und jetzt aber im Zuge dieser Plattformbildung, die ich vorhin schon erwähnt hatte, eben hat jetzt einen Konsolidierungsanbieter Fluence zugekauft, hat jetzt also quasi auch das Thema Planung und Konsolidierung unter einem Dach.
Ja, Mensch, doch ein bisschen was los. Aber wir haben ja auch einen längeren Zeitraum vergehen lassen. Das darf man natürlich nicht vergessen.
So ist es.
So ist es. 30 Minuten sind um. Trotzdem sollten wir natürlich noch den Ausblick auf die Events wagen. Und diesmal habe ich mehr als du, denn Sommerzeit ist BI or die und Tourzeit. Und zwar, ich verlese, es geht ganz schnell. 11.07. sind wir in München bei Camelot Management Consultants. 18.07.2024 bei Dortmund Data Ciders. 25.07.2024 bei Hamburg, hier in meiner Heimatstadt. Bei der SAP am 1.08.2024 sind wir in München. H&Z Digital, ehemals Transformate, die sind da in die Gruppe gegangen. 8.08.2024 Mülheim an der Ruhr bei Aldi Süd. 22.08. in Meerbusch, Raum Düsseldorf bei Aurelis. Und 27.08.2024 in Berlin bei der KPMG. So, da habe ich, glaube ich, jetzt erstmal was geschafft. Das heißt, wir sind on Sommertour. Kommt vorbei. Es gibt Pizza, Bier. Es gibt 3 schnelle Vorträge. Guckt euch das alles an auf der Webseite, wem das hier zu schnell ging. Ansonsten möchte ich euch nochmal ans Herz lesen, ein AI-Literacy-Workshop, wo wir beim Thema sind. Es ist, reicht nicht aus Data-Literacy. Man muss auch jetzt demnächst noch AI-Literacy haben. Da merkt man auch die Bewegung wieder. Mit Diljana und Werner, hört euch das gerne an, ist am 12.07. von 13 bis 15 Uhr online. Dann machen wir noch die Data Society am 25.07. online und am 11.09. machen wir die Data Society live mit der Evaco zusammen in Gelsenkirchen im Stadion. Wer den Matthias Wittschior kennt, der weiß, da gibt es alte Dinge, die einen da vereinen und deswegen sind wir da. Ich freue mich sehr und jetzt bin ich wirklich gleich durch, weil dann habe ich es geschafft. 18.09. Das sind nur 2 Monate, Carsten, und trotzdem muss ich hier so viel vorlesen. 18.09. ist Level Up Your Business with Data bei der PwC, wie jedes Jahr, oben im Tower im Experience Center. Alles kostenfrei. Überall könnt ihr euch anmelden. Kommt vorbei. Wir freuen uns sehr. Es ist nett mit uns und das Schöne ist, Carsten hat jetzt nur 3 weitere Veranstaltungen, wenn ich richtig die Liste interpretiere, die ich gerade vorgelesen habe.
Erstmal Hut ab. Ihr habt echt was vor im Sommer. Klingt total super alles. Genau, auch ein bisschen vorausgreifend. Unsere nächste Konferenz ist zum Thema Data Mesh und Data Fabric, also die organisatorischen Veränderungen vor allem. Wir sind gerade dabei, das Programm fertig zu machen. Wir haben schon viele tolle Beispiele auch, wie es eben im Unternehmen gemacht wird. E.ON ist dabei, DATEV und viele weitere. Also das wird sicherlich sehr spannend. 1.10. in Würzburg wieder, so wie im letzten Jahr. Und dann 2 Webinar-Ankündigungen, ganz andere als eure. Passt ja auch. Das eine ist, wir machen mal was Neues. Wir gucken uns mal Power BI Beratungs- und Implementierungspartner an. Das heißt, haben die gebeten, mal zu zeigen, ob jetzt hier alle das Gleiche machen oder ob es da auch Unterschiede gibt. Das könnte ganz interessant werden. Und dann nochmal inhaltlich in englischer Sprache The State of ESG and Sustainability Reporting. Also da auch Ergebnisse unserer Studie, unserer neuesten, und da ein Blick drauf. Das erste ist am 16.07., das zweite am 18.07. und mehr Infos auf der BARC-Webseite.
Ja, Mensch. Das war's wieder, Carsten. Lieben Dank.
Andreas, ich danke dir.
Der Newscast, ne, Quartal 2 ist abgeschlossen. Wir haben hier schon neue Termine gemacht, also ihr könnt euch freuen. Wahrscheinlich wird es live vor Ort. Ich sage wahrscheinlich, weil fällt uns die Deutsche Bahn, passieren Dinge, wissen wir das alles nicht. Wir wissen es nicht, aber wir geben uns größte Mühe, bleibt uns gewogen. Ne? Abonniert gerne den LinkedIn-Kanal von BARC, gerne den von BI or Die. Wir halten euch auf dem Laufenden und wenn ihr Fragen habt, wie immer, kommentiert, macht, tut, ihr kennt das alles. Bis denn, ciao.
Ciao.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.